SWR1, Leute, seit 3 Wochen heißt es bei uns täglich SWR1 Heartbeats. Wir hören Ihre schönsten Liebes- und Kennenlerngeschichten. Und in Leute ist nun ein Mann zu Gast, der sich in Sachen Liebe bestens auskennt. Er ist Single- und Paarberater in Berlin. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben wie Suche einen für immer und ewig, was glückliche Paare richtig machen oder Wer passt zu mir, das Geheimnis der erfolgreichen Partnerwahl. Sein letztes Projekt waren die Tage der Liebe, die er in Berlin organisiert hat. Herzlich willkommen, Leute, Christian Thiel, hallo.
Ja, hallo.
Herr Thiel, für alle Nicht-Berliner, was hat man sich unter den Tagen der Liebe genau vorzustellen? Das klingt so ein bisschen nach Hippie-Zeit und Summer of Love.
Ah, nee, ganz so dann doch nicht. Also wir neigen ja dazu, uns um alles zu kümmern. Also das Auto wird gepflegt, alles wird in Ordnung gebracht. Nur die Partnerschaft soll ja von alleine laufen. Ich habe mal mit Kolleginnen und Kollegen zusammen eine längere Aktion gemacht. Das waren dann 3 Tage, Tage der Liebe. Und wir dachten, wir gucken, was Paarberater, was Paartherapeuten, was die eigentlich sogar wissen darüber, wie Liebe haltbar bleibt. Und machen das mal als Veranstaltungen für jedermann sozusagen. Also nicht fürs Fachpublikum, sondern dass jeder kommen kann und sich fragen kann, wie finde ich Liebe? Oder wenn ich denn eine habe, wie halte ich sie frisch?
Das ist auch unser Thema heute in Leute, da sprechen wir jetzt noch gleich näher drüber. Ich würde Ihnen jetzt erstmal gern ein paar Sprichwörter und Zitate zum Thema Liebe und Ehe sagen und Sie bitten, diese kurz zu kommentieren, okay?
Na, bin ich ja gespannt.
Liebe macht blind.
Aber ja, also natürlich nicht die Liebe, aber das Verliebtsein, das ist völlig klar. Das Verliebtsein macht komplett blind. Wir haben uns festgelegt, dieser ist es oder diese ist es und das war's. Dabei vergessen wir, dass ja das schöne arabische Stichwort sagt, vor der Ehe Augen auf, in der Ehe Augen halb geschlossen. Wir machen es also leider genau verkehrt rum. In der Ehe später reißen wir dann die Augen auf und sagen, jetzt bin ich nicht mehr blind und ich sehe, du hast Fehler.
Für jeden Topf gibt's einen Deckel.
Ja, ach, mehr als ein. Das ist ja das Schöne. Da ist nicht nur ein Deckel. Da sind 10, 20, 30. Das ist wichtig bei der Liebe zu wissen. Also manche Menschen glauben ja immer noch, da draußen läuft einer rum und der eine passt zu mir. Aber das ist grober Unfug. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Menschen, die passen. Einen von denen sollte man dann finden. Ja, und dann passt der Deckel auf den Topf.
Also ins richtige Haushaltswarengeschäft quasi gehen.
Ja, da, wo die Auswahl am größten ist, am besten.
Gegensätze ziehen sich an.
Leider, ja, leider. Also natürlich dürfen Gegensätze sich anziehen, solange das in Bereichen ist, die für eine Partnerschaft nicht zerstörerisch sind. Also wenn Sie einen bestimmten Beruf haben und neigen dazu, sich einen Partner zu wählen, der einen ganz anderen hat. Ja, also ich kenne ein Paar, da ist eher Mediziner und er wollte eigentlich gerne mal Psychologie studieren, hat er sich also eine Psychologin genommen als Frau. Klappt prima. Ja, auch Gegensätze in anderen Bereichen. Gar kein Thema. Kann man alles machen. Aber Gegensätze im charakterlichen Bereich. Wenn wir unbedingt im Charakter was ganz anderes wollen, dann wird die Luft dünn. Also der Pedant, der unbedingt die Chaotin heiraten will und umgekehrt und so weiter. Also da ist ja von vornherein schon angelegt, die Probleme, die später kommen werden. Und sie kommen.
Liebe ist die Krawatte, die sie ihm geschenkt hat, auch zu tragen.
Nein, nun das nun wirklich ganz und gar nicht. Also wenn die Krawatte ihm nun nicht gefällt, dann muss er sie nicht tragen.
Auch nicht ihr zuliebe.
Auch nicht ihr zuliebe. Das ist ein Verständnis von Partnerschaft, das ich nicht teile. Wir wissen aus der Forschung ganz genau, dass wir gerade zu Beginn einer Partnerschaft ziemlich klare Ansagen machen müssen, was wir wollen, was wir nicht wollen und auch mal einen Konflikt riskieren müssen und auch die Enttäuschung mal riskieren. Nee, du weißt, gefällt mir nicht. Männer sind da oft ausgesprochen gutmütig, gerade wenn es um Krawatten geht, aber auch bei anderen Dingen. Und ich kann nur abraten, je gutmütiger, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann so ein Riesenunmut aufläuft. Also lieber gleich die Wahrheit sagen.
Ein Zitat von Oscar Wilde, der hat gesagt, Ehe ist der Versuch, zu zweit wenigstens halb so glücklich zu werden, wie man es alleine gewesen ist.
Halb so glücklich. Der Mann ist ein Misanthrop, man hört das schon. Also, Ehe ist natürlich was völlig anderes. Die meisten Menschen wollen eine langjährige Partnerschaft, die meisten heiraten auch immer noch dafür. Und sie wollen das deshalb, weil man sich in einer Partnerschaft besser fühlt als ohne. Partnerschaften führen dazu, dass wir uns besser entwickeln. Die führen ja sogar dazu, dass wir länger leben. Der glückliche Mann lebt 10 Jahre länger als der unglückliche Single-Mann. Das ist eine Menge Zeit.
Wohl wahr. SWR1 Leute mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel. SWR1, Leute mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel. Herr Thiel, bevor wir jetzt über Partnersuche und erfolgreiche Partnerschaften sprechen, sprechen wir mal kurz über Sie. Wie wird man zum Single- und Paarberater? Ein Ausbildungsgang ist es ja nicht, nehme ich mal an, oder?
Nein, noch nicht. Obwohl, ich bilde ja jetzt die Ersten aus. Das macht richtig Spaß. Aber wie wird man dazu? Ich sage mal, ein guter Single-Berater, dazu gibt es zwei wesentliche Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung heißt, er sollte Jahre seines Lebens Single gewesen sein, damit er weiß, wovon er spricht. Diese Voraussetzung erfülle ich bestens.
Wie lange waren Sie Single?
Bis etwa zum 29. Lebensjahr war ich mehr oder weniger Single, oft unglücklich verliebt. Wenn mal eine Partnerschaft da war, dann war das mal so ein paar Monate. Ja, 6 Monate war mein Highlight. Das hat mich natürlich geärgert und auch so am Ego gekratzt. Und habe ich mir gesagt, das muss ich ändern. Ja, bin zu einer Psychologin gegangen und habe da so einen Kurs über Charakterkunde belegt. Und danach war ich nie wieder länger als 7 Wochen Single.
Aha, was haben Sie denn über sich gelernt?
Ich habe gelernt, dass es bei der Partnersuche ganz sehr darauf ankommt, jemanden zu finden, der in grundlegenden Dingen des Charakters zu einem selber passt. Und darauf habe ich dann auch geachtet in Zukunft und nicht mehr auf das hübsche Gesicht der Angebeteten. Ja, das sind ja die wichtigsten Kriterien bei der Partnersuche des Mannes. Sieht sie gut aus? Ja, und ist sie nett zu mir? Nein, ich habe dann einfach mehr darauf geachtet, was ist sie für ein Typ? Passt das überhaupt zu mir? Und schon lief das alles viel, viel besser. Und das ist natürlich jetzt die zweite Bedingung für den Single-Berater. Er sollte die Kurve gekriegt haben. Ansonsten wird man Flirt-Trainer, von denen ist ja bekannt, dass die meisten von denen noch nie eine längere Partnerschaft hatten. Aber als Single-Berater ist das ja eine schräge Veranstaltung, wenn ich mich da hinstelle und sage, ach, wissen Sie, eine längere Beziehung hatte ich noch nicht und Single bin ich auch. Was soll ich denen beibringen?
Wie viele Jahre sind Sie jetzt verheiratet?
Verheiratet kann ich gar nicht so genau sagen. Wir sind jetzt 13 Jahre zusammen. Oh, wie viele Jahre davon sind wir verheiratet? 8, glaube ich. Oder sind es 9? Nein, es sind 9. 9 Jahre verheiratet, ja.
Also so wenn Sie Ihren Hochzeitstag vergessen, ist es offensichtlich kein Trennungsgrund in Ihrer
Beziehung. Das Hochzeitsjahr, wir haben mehr dieses Jahr des Kennenlernens, 13 Jahre jetzt her und da sind wir beide ganz stolz. 13 Jahre ist eine ganz schöne Zeit, vor allem wenn man über 10 Jahre rüberkommt. 10 Jahre ist so eine Schallmauer, bis 10 Jahre gilt man als junges Paar in der Forschung. Ja, und danach ist man dann also schon ein mittelaltes Paar. Das ist schon ein ganz gutes Gefühl.
Wie haben Sie Ihre Frau dann kennengelernt?
Kontaktanzeige. Ich habe genügend Frauen kennengelernt. Das war nicht das Problem. Ich war aber schon Single-Berater zu dieser Zeit und musste allen meinen Klientinnen und Klienten, die kaum jemals jemand kennenlernten, sagen, wissen Sie was, gehen Sie doch mal und geben eine Anzeige auf. Damals machte man das ja noch. Die Tageszeitungen waren voll mit Kontaktanzeigen. Und um zu verstehen, was meine Klientinnen und Klienten da nun machen, dachte ich, gib doch auch mal eine auf. Mal zu sehen, wie es ist. Und schon nach der ersten Anzeige war ich so überzeugt, das gab so tolle Zuschriften, so stapelweise Briefe von total netten Frauen. Ich dachte, das ist ja Wahnsinn, man hat ja Auswahl. Klasse. Von dem Tag an konnte ich nicht mehr davon lassen.
Was haben Sie reingeschrieben?
Ich habe reingeschrieben, ich mag Vollbäder bei Kerzenschein, Joggen in der Hasenheide, die 2. Sinfonie von Gustav Mahler. Ganz wichtig, man muss so ein bisschen den Kulturhorizont angeben und mal den einen oder anderen abschrecken, der jetzt nicht schreiben soll. Romane von John Irwin, den Rest habe ich jetzt vergessen.
Mich hätte das Joggen abgeschreckt. Es wäre eins Leute mit Christian Thiel. Es wäre eins, Leute, mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel, der gerade erzählt hat, dass er seine eigene Frau über Kontaktanzeige kennengelernt hat. Heute wäre es wahrscheinlich das Internet gewesen, Herr Thiel. Und das haben uns auch viele SWR1-Hörer erzählt, die bei Heartbeats ihre Beziehungsgeschichte erzählt haben. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Was halten Sie denn vom Internet als Kontaktbörse?
Ich bin begeistert. Nicht von jeder Kontaktbörse im Internet. Die meisten sind ziemlich schlecht. Also wenn dort so mit Katalogfunktion mir 20 Frauen ja als Bild dargestellt werden, darunter steht noch der Name und das Alter und ich darf jetzt auf die Frauen klicken, die will ich anschreiben oder die, weil die so hübsch aussieht, das ist natürlich grober Unfug. Ich rate zu den Anbietern, wo man erstmal gar kein Foto sieht, wo man sich die Profile anguckt, guckt, findet man jemanden nett, dann schreibt man ihm auch was und dann werden die Fotos freigeschaltet. Viel, viel besser.
Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, das ist total unromantisch.
Ja, ich, wie romantisch ist eigentlich tanzen gehen, sage ich dann immer. Wissen Sie, meine Eltern haben sich beim Tanzen kennengelernt. Und jetzt glauben Sie bitte nicht, dass die beiden tanzwütig waren. Wer Ende der 50er Jahre auf der Suche war und wer im Freundeskreis und bei der Arbeit nicht kennenlernte, das ist damals schon der wichtigste, die wichtigsten Kontaktbörsen gewesen. Freundeskreis, Arbeitsbereich. Aber auch schon damals war es so, dass etwa die Hälfte auf diese Weise nicht unter die Haube kam. Was sollten die denn machen? Gut, aus heutiger Sicht finden wir das total romantisch, tanzen zu gehen. Die gingen aber nicht tanzen, weil das romantisch war, sondern nur aus einem einzigen schlüssigen Grund. Sie haben versucht, dort ein Date zu bekommen. Und das Date war romantisch. Aber wie? Natürlich erzählen meine Eltern heute noch, wie toll das war. Und es hat geregnet und sie hat sich gleich bei ihm eingehakt und wie schön das alles war. Aber das ist doch heute immer noch so. Auch wenn sie sich im Internet kennenlernen, dann haben sie ihr erstes Date und das ist total romantisch. Da ändert sich gar nichts dran. Nur sie gehen nicht mehr tanzen, sondern haben eben am Computer, sagen wir mal, das erste Abchecken erledigt. Das ist, ja, das kann man als unromantisch ansehen. Aber ich weiß wirklich nicht, ob dieses Tanzen damals so romantisch war.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, wie viele Internet-Dates muss man denn machen, bis der oder die Richtige dabei ist?
Ich weiß ja, dass viele bei so Massenbörsen unterwegs sind, wo tatsächlich nur nach Foto gesucht wird. Und da können Sie Hunderte treffen, ohne jemals einen zu finden, wenn Sie bei den richtig guten Börsen sind, bei denen klar ist, zu Anfang ist kein Foto zu sehen. Und ja, man muss sich erstmal interessieren für jemanden. Wenn man bei so einer Börse sucht, dann kommt man in der Regel auf höchstens 20, die man kennenlernen muss, um einen zu finden. In der Realität liegen wir etwa bei 100. Da draußen im realen Leben müssen wir etwa 100 Single-Menschen passenden Alters, passender Einkommensschicht, passender Bildungsschicht kennenlernen, um einen zu finden, der zu uns passt.
Da muss man ganz schön lange daten, ne?
Ja, machen Sie das mal. Machen Sie das mal, wenn Sie über 30, wenn Sie über 40 oder wie ich über 50 sind. Versuchen Sie das mal. Sie treffen doch kaum je auf einen Single. Die meisten Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, die sagen mir, naja, ich lerne im Jahr 2 bis 3 kennen. Manchmal fallen noch niedrigere Zahlen. Ich habe auch schon 0 gehört. So, jetzt teilen Sie mal 100 geteilt durch 2 bis 3. Dann erscheint Ihnen gleich logisch, warum das so nicht weitergeht.
Viel Spaß in den nächsten 50 Jahren.
33 bis 50 Jahre, das macht doch jeden depressiv, ja, wenn Sie so wenige kennenlernen. Wahnsinn. Deshalb, Sie müssen für mehr Kennenlernen sorgen. Und das Schöne ist, wenn man gut sucht, bei der Kontaktanzeige früher war das auch schon so, da galt keine 100er-Regel. Wenn Sie einen guten Text haben, einen Kontaktanzeigentext, der was aussagt über Sie, und dann schreibt Ihnen jemand einen tollen Brief, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zueinander passen, ist schon so hoch. Die ist viel höher als da draußen im realen Leben, als, sagen wir mal, Sie gehen zu einer Ausstellungseröffnung, da steht ein netter Mann, Sie flirten ein bisschen, ja, Sie wissen ja, wie man flirtet, Sie sind eine Frau, was machen Sie? Sie werfen ihm ein paar nette Blicke zu, ja, lächeln ihn an. Also die ersten Schritte im realen Flirt tut die Frau. Das muss man auch noch dazu sagen. So, aber ob der passt, ob der überhaupt bildungsmäßig und so weiter passt, das stellt sich alles viel später erst heraus. Da ist doch nur diese Sympathie.
Vielleicht ist er ja auch schon liiert, ganz davon abgesehen.
Ja, das ist ja das Schlimme, denn meistens sind die alle liiert und im schlimmsten Fall flirten sie trotzdem noch mit ihnen, weil sie auf der Suche nach der Zweitfrau sind. Also es ist schon nicht so. Ich denke, es ist angenehm für viele Menschen, im Internet suchen zu können. Es suchen nach meinem Eindruck vorrangig die, die wenig Zeit haben. Das sind nicht gerade die Hänger, ja, die Hartz IV beziehen, sondern das sind eher die Menschen, die wenig Zeit haben, weil sie einen guten Job haben, gute Freunde haben, Kinder haben, viele Interessen haben, was auch immer. Wo sollen die hingehen? Wo sollen die heute noch kennenlernen? Also zum Gesellschaftstanz, wie damals bei meinen Eltern, den gibt es so nicht mehr als Institution.
Plädoyer fürs Internet als Kontaktbörse für die Partnersuche. SWR1 Leute mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel. SWR1 Leute mit Christian Thiel, Single- und Paarberater. Herr Thiel, Sie dürfen jetzt ganz ehrlich zu mir sein. Wir sind ja quasi fast unter uns.
Ja, fast. Da hören noch ein paar zu, glaube ich.
Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen und sagen würde, ich bin 42, ich bin Single. Hätte ich jetzt zum Beispiel gute Karten, jemanden zu finden, oder wäre ich eher ein schwieriger Fall für Sie?
Sie sind ein eher schwieriger Fall. Und wissen Sie warum?
Warum?
Sie sehen zu gut aus.
Okay, ja, das ist zwar ein nettes Kompliment, aber ja, es macht mich jetzt natürlich betroffen.
Es ist einfach so. Wir glauben immer, also wir sind geeicht darauf zu glauben, nur die besonders gut aussehende Frau hat ja überhaupt eine Chance, einen abzukriegen. So ist es ja im deutschen Märchen. Ja? Die toll aussehende Prinzessin findet dann am Ende kriegt den Prinzen ab und die anderen kriegen nichts. Im realen Leben ist es aber ganz anders. Wenn Sie besonders gut aussehen, dann passen Sie nur zu besonders gut aussehenden. Wir wählen nämlich ähnlich. Also der Mann, der nicht so gut aussieht, mehr so Durchschnitt, ja, der traut sich gar nicht an Sie ran. Der vielleicht traue ich mich an ihn ran. Der spricht sich nicht an. Ja, vielleicht trauen Sie sich an ihn ran. Aber es ist immer die Frage, kann er damit dann umgehen? Ja, wir wählen, was das Aussehen angeht, ähnlich. Das machen die meisten Menschen. Sie wählen jemanden, der ähnlich gut aussieht. Deshalb haben natürlich alle, die eher durchschnittlich gut aussehen, super Chancen. Die treffen ziemlich häufig auf jemanden, der zu ihnen passt. Wenn sie aber überdurchschnittlich gut aussehen, wird die Lage schwieriger. Ja? So, nächster Punkt. Wie groß sind Sie?
1,68.
Ach, das ist doch super. Ja, jetzt sind Sie also super vermittelbar mit 1,68.
Jetzt bin ich aber beruhigt.
Ja, na, weil wir wählen ja nun mal bei der Körpergröße hierarchisch. Der Mann soll größer sein als die Frau. Sind Sie also 1,68, haben Sie eine Riesenmasse von Männern, die größer sind vor sich und können sagen, okay, einen von denen nehme ich. Seien Sie jetzt aber mal 1,82 als Frau und wollen einen Mann, der auch noch ein Stück größer ist. Sie haben so verschwindend wenige passende Gegenüber überhaupt. Und die müssen Sie dann auch noch treffen. Irgendwie müssen Sie die finden. Das ist sehr, sehr schwierig. Also diese objektiven Faktoren spielen eine viel größere Rolle, als wir immer so denken. Wir denken dann, ach, und irgendwas stimmt an mir nicht und bestimmt will mich keiner. Also durchschnittlich groß, durchschnittliches Einkommen und durchschnittlich gut aussehend. Sag ich mal, ja super, was wollen Sie eigentlich? Sie finden garantiert einen. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt die besonders gut aussehende Frau zu mir kommt, die sieht aus wie das Model vom Laufsteg und ist auch noch groß und verdient super viel Geld, der muss sich reinen Wein einschenken. Der passende Mann ist extrem selten. Selbst in einer Stadt wie Berlin kann das sein, dass ich zu dem Schluss komme, der passende Mann, den gibt's hier höchstens einmal. Und um den zu finden, muss die verdammt viel tun. Und das denkt die Frau natürlich nicht von sich. Die glaubt ja auch ans deutsche Märchen.
Wie sieht's denn mit Männern aus? Was macht Männer denn schwierig zu vermitteln?
Ja, von den schwierig zu vermittelnden Männern, gut, dass Sie mal fragen, fragt nämlich nie jemand nach. Ja, natürlich das glatte Gegenteil von dem, was ich gerade über die Frauen gesagt habe. Der kleine, schlecht verdienende Mann, der kriegt natürlich kaum eine Frau ab. Das ist sehr, sehr schwer. Das
selbst wenn er nett ist und Humor hat. Ich dachte immer, Humor spielt so eine Rolle.
Also wenn er nett ist und Humor hat und wenn er die Tatsache, dass er nur 1,58 ist, mit Gelassenheit erträgt und darunter nicht sonderlich groß leidet, dann hat er noch eine gewisse Chance, eine 1,58 Meter große Frau zu finden. Aber der Markt ist eben eng. Es gibt nicht viele. Das sind die Verlierergruppen. Auf dem Markt die kleinen, schlecht verdienenden Männer und die großen, gut verdienenden Frauen.
Was raten Sie denn denen, wenn die jetzt zu Ihnen kommen?
Also es kommen selten Menschen, die so große Probleme haben, weil es so wenig Gegenüber gibt. Das ist nicht häufig. Wenn so jemand kommt, dann rate ich dazu, wählen Sie auf Augenhöhe. Das heißt natürlich auch bei der Körpergröße, dass die große Frau sich überlegen soll, reicht nicht ein gleich großer Mann doch? Lässt das Gefühlsleben das nicht vielleicht doch zu, auf Augenhöhe zu wählen? Auch bei der Körpergröße, das ist einer der sensibelsten Bereiche. Aber selbst beim Einkommen finden die Leute das noch leichter zu sagen, ja, na gut, der Mann muss nicht mehr verdienen, ist in Ordnung. Ja. Aber bei der Körpergröße sind wir ausgesprochen empfindlich.
Also im Klartext, die besten Karten hat Otto Normalverbraucher, der Durchschnittsmensch bei der Partnersuche. Aber Herr Thiel, Sie beraten ja auch Leute in Partnerschaften, wenn es kriselt. Mit welchen Problemen die so zu Ihnen kommen, darüber sprechen wir gleich in der nächsten Stunde, Leute. Mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel. Ich bin Katja Heinen. Sie hören SWR1 Rheinland-Pfalz und den Leute zu Gast ist Christian Thiel, Single- und Paarberater und Autor von Büchern wie Suche einen für immer und ewig, was glückliche Paare richtig machen oder wer passt zu mir. Herr Thiel, jetzt sind ja Sie nicht nur Single, sondern auch Paarberater. Mit was für Problemen kommen Paare zu Ihnen?
Also eigentlich möchte man das gar nicht alles wissen, was die Leute einem dann erzählen, weil das kann einen schon belasten. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ich besonders belastend finde. Da kommt ein Paar, etwa 30 Jahre alt, und sagt, ja, es läuft nicht mehr so gut und wir haben auch schon so lange keine Sexualität mehr. Eigentlich denkt man ja, dass es das gar nicht mehr gibt. Mit 30 Jahren und keine Sexualität. Und dann frage ich, ja, seit wann denn? Naja, seit wir unsere Tochter gezeugt haben. Ich sage, und wie alt ist die Tochter? Naja, 2,5. Also, mir bleibt da das Herz stehen. Es ist ein Paar, 30 Jahre alt und hat 3 Jahre und 3 Monate keinerlei Sexualität mehr miteinander gehabt. Und das in einer Gesellschaft, wo vom Sex überall die Rede ist. Immer wird so getan, als wenn wir pausenlos nur damit beschäftigt wären. Und Paare, die sich zusammentun, ein Haus kaufen und Kinder in die Welt setzen, hören auf. Und das ist weitaus häufiger, als uns bewusst ist. Und es ist weitaus häufiger, dass der Mann derjenige ist, der keinerlei Interesse mehr hat. Die gesellschaftliche Konvention, die sagt, die Frau hat Kopfschmerzen und sagt, ich will nicht. Und der Mann, der will unentwegt. Aber in der Realität ist das völlig anders. Es gibt eine große Zahl von Männern, die einfach nicht mehr wollen.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Es gibt eine Reihe von Gründen. Einer ist sicherlich, wir leben heute in einer stressigen Zeit. Und dann wird man Eltern und stellt fest, so, wenn ich meinen Beruf schaffen will und das mit den Freunden und mit der Familie und den Kindern und alles unter einen Hut bringen will, das ist anstrengend. Und was fällt hinten runter? Naja, das, was jetzt nicht so dringend ist. Und nicht dringend ist dann meistens eben die Sexualität. Die wird rausgeschoben.
Das Kind ist ja schon da.
Ja, das Erste ist da. Was wir dabei völlig aus dem Auge verlieren, ist, dass die menschliche Sexualität ja mit Fortpflanzung nun ausgesprochen selten irgendwas zu tun hat. Wir beschäftigen uns sehr häufig mit Sexualität und beinahe nie für die Fortpflanzung. Die menschliche Sexualität ist zur Bindung da. Deshalb werden da ja auch so Riesenmengen an euphorisierenden Hormonen ausgeschmissen. Und genau das Hormon, was eine Mutter an das Kind bindet, bindet ein Mann an die Frau und die Frau an den Mann. Das ist genau das gleiche, Oxytocin. Eine Partnerschaft kann nicht Bestand haben, so ohne weiteres, wenn ein Paar in jungen Jahren sich sagt, ach, na ja, mit dem Sex, das lassen wir jetzt mal eben. Es ist irritierend für mich, muss ich sagen.
Was sagen Sie denen dann? Haben die noch eine Chance?
Ich gebe denen keinen weiteren Termin, ja. Das ergibt keinen Sinn. Es ist einfach, wer in einem solchen Ausmaß die Pflege der Beziehung vernachlässigt und so tut, als sei Partnerschaften Selbstläufer. Ja, nur jetzt geheiratet, wir haben Kinder, das, ja, jetzt läuft das doch bis an mein Lebensende. So tut der Mann und so tut dann oft auch die Frau. Meistens leidet die Frau eher dann und sagt, nein, so geht das doch nicht weiter. Ich bin 30, mein Mann nimmt mich kaum noch in den Arm, der küsst mich nicht. Was waren das für Zeiten früher? Wie waren wir leidenschaftlich? Und jetzt ist nichts mehr da.
Sie beschäftigen sich ja auch in Ihrem Buch, was glückliche Paare richtig machen, mit diesem Thema Sexualität und geben da einen, wie ich finde, sehr überraschenden Tipp bei länger anhaltender sexueller Unlust, der da lautet, teilen Sie die Hausarbeit auf jeden Fall fair. Das ist natürlich prinzipiell ein guter Rat, aber was hat das mit Sex zu tun?
Tja, das Faszinierende ist ja erstmal, dass die Wissenschaft genau das rausgefunden hat. Die Wissenschaft hat herausgefunden, sobald die Frau der Meinung ist, die Hausarbeit sei gerecht verteilt, kommt es häufiger zur Sexualität. Das ist eigentlich völlig logisch. Wenn die Frau das als gerechter empfindet, ja, dann ist die Stimmung besser, offensichtlich. Kommt es in der Partnerschaft zu Ressentiments, zu so einem Zurückzug und zu so einem Gefühl von zu kurz zu kommen oder eben zu dem Gefühl, ich bin ja für den Dreck zuständig und das sehe ich nicht ein. Sobald es zu solchen Gefühlen kommt, wird das Gefühlsleben des Paares beeinflusst und über das Gefühlsleben selbstverständlich auch die Sexualität. Das kriegt aber eine Eigendynamik. Wird die Sexualität seltener, hat das wieder Rückwirkungen auf das Gefühlsleben, weil wenn die Sexualität sehr selten wird, dann fällt es einem Paar immer schwerer, sich zu einigen. Auch das wissen wir von diesem wunderschönen Hormon Oxytocin. Es haben Wissenschaftler mal Paaren gegeben, so als Nasenspray verabreicht, die sich beim schwierigen Streitthema einigen sollten. Mit Oxytocin im Blut konnten die sich super einigen. Ohne Oxytocin konnten sie es nicht. Das wissen ja auch viele Paare. Im Grunde, nach dem Sex lassen sich schwierige Themen besser besprechen als vorher.
Oder man greift zum Nasenspray.
Das ist illegal.
SWR1, Leute mit Christian Thiel. Sie hören SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, seit 3 Wochen beschäftigen wir uns auf SWR1 mit Heartbeats. Sie schildern uns ihre schönsten Liebes- und Kennenlerngeschichten und wir tun das Unsrige, dass ihr Herzklopfen erhalten bleibt. Unser heutiger Gast kennt sich bestens aus in Sachen Liebe. Er heißt Christian Thiel und arbeitet als Single- und Paarberater in Berlin. Herr Thiel, wie wichtig ist Treue für die Beziehung?
Sehr wichtig.
Ohne Punkt und Komma.
Ohne Punkt, ohne Komma. Treue ist sehr, sehr wichtig. Also, nur für den Fall, dass Sie mal schon mal eine untreue Fantasie hatten, harmlos. Sie dürfen sich sogar halbwegs verlieben in jemand anderen. Solange Sie zur Kenntnis nehmen, dass das bedeutet, ich bin mit meiner bisherigen Beziehung unzufrieden. Ich muss an meiner Beziehung was ändern. Die meisten Menschen geraten in eine Affäre nicht hinein, weil ihnen der Sex so toll erschien oder die Aussicht auf tollen Sex so wichtig war, sondern weil sie in ihrer bestehenden Partnerschaft Anerkennung, Aufmerksamkeit, Interesse des Partners oder der Partnerin vermissen und weil sie genau das bei jemand anderen bekommen. Das ist der Kern. Deshalb ist Treue so wichtig.
Dann kann man natürlich sagen, an der Untreue sind immer beide schuld.
Nein, an der Untreue nicht. An der Untreue ist der schuld oder hat der die Verantwortung für, der sich entschieden hat, den Weg der Untreue zu gehen. Die Verantwortung für die Untreue trägt immer nur einer. Die Verantwortung dafür, dass die Partnerschaft oder die Ehe nicht so gut läuft, diese Verantwortung tragen immer beide. Das muss man auseinanderhalten. Das ist schon wichtig, auch für den, der die Untreue erlebt, dass man das auseinanderhält als Berater und sagt, okay, also für die Untreue selber, niemand muss untreu werden. Ich habe das oft, dass Paare zu mir kommen und dann stelle ich fest, okay, er oder sie, meistens sie mittlerweile, ist untreu geworden. Mittlerweile, ja. Häufiger die Frauen. Also die Wissenschaft kommt zu dem Ergebnis, dass es mehr oder weniger ausgeglichen ist. Ich nehme an, dass der Typ Mann, der gerne untreu wird, der kommt nur sehr selten zu mir in die Beratung. Deshalb ist mein Blick da vielleicht doch ein bisschen anders. Also es kommen eher die Paare, wo die Frau untreu geworden ist. Ich sage dann schon, das ist nicht ihr Job, untreu zu werden. Ihr Job ist festzustellen, ich bin unzufrieden. Und sobald sie das feststellen, sich zu überlegen, okay, was muss ich tun, um in meiner Partnerschaft wieder zufrieden zu werden. Wenn das jemand nicht geschafft hat in der Vergangenheit, okay, dann müssen wir drüber reden, wie kann er das in Zukunft schaffen. Und das ist wichtig. Denn die Verletzungen, die durch Untreue hervorgerufen werden, alle Probleme vergrößern sich ums 5- bis 10-fache. Viele Partnerschaften gehen nach der Untreue eines Partners oder der Partnerin eben auseinander. Das muss nicht sein. Und wir nehmen ja die Probleme in die nächste Partnerschaft mit. Auch da stellen wir wieder fest, ach oh weh, nach ein paar Jahren werden wir unzufrieden. Und wir müssen uns der Frage stellen, was können wir tun, um innerhalb der Partnerschaft zu verbleiben und glücklich und zufrieden zu sein.
Jetzt sagen Sie ja in Ihrem Buch, wenn man untreu war, aber einem an der Beziehung zu dem eigentlichen Partner noch was liegt, dann soll man natürlich A, die Affäre beenden, also die Untreue
unbedingt
aufgeben. Das finde ich noch nachvollziehbar. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, ist Schritt 2, den Sie empfehlen, nämlich wenn der Partner noch nichts von der Untreue ahnt, die Spuren zu verwischen. Sie schreiben, man sollte jede E-Mail, jeden auffälligen Kontobeleg, jeden Brief vernichten. Das ist ja, Herr Thiel, eine offene Aufforderung, der Untreue noch eine weitere Lüge hinzuzufügen.
Es gibt Menschen, die sind nicht nur untreu, sondern die halten es auch für eine gute Idee, das ihrem Partner noch unter die Nase zu reiben. Damit vergrößern sie natürlich alle Probleme innerhalb der Partnerschaft. Wenn sie untreu waren, ist das schon schlimm genug und sie sollten sich überlegen, was sie tun können, um in der Partnerschaft zu verbleiben. Es ist nicht nötig, dass der Partner oder die Partnerin davon erfährt, dass sie untreu waren. Deshalb sollten sie die Spuren verwischen. Ja, denn was heißt denn das, wenn sie die heißen Liebesbriefe, die sie bekommen haben, unbedingt noch aufheben müssen? Ja, sobald das auffliegt, sobald diese Briefe gefunden werden, ist ganz schön was los. Es ist verletzend zu erfahren, dass der Partner untreu war und deshalb ist es besser, dass es gar nicht erst rauskommt.
Ja, aber ist es nicht besser, wenn der Partner sagt, ich war untreu, es tut mir leid, ich will es nicht wiederholen, als wenn ich 2, 3 Jahre später das dann durch irgendeinen blöden Zufall erfahre?
Ja, den blöden Zufall will ich ja gerade verhindern. Deshalb sage ich also, verwischen Sie alle Spuren. Das heißt ja auch, dass Sie damit abschließen, also dass Sie nichts aufheben, weil es ja so schön war, diese Affäre, sondern dass Sie wirklich damit abschließen und sagen, nein, ich will in der Partnerschaft verbleiben und dass sie das dann auch tun. Dazu ist ein Geständnis, du übrigens, ich war untreu, nicht gerade hilfreich. Es kann ihnen passieren, dass sie dann abends von der Arbeit kommen und die Schlösser sind ausgetauscht und davor vor der Tür steht ein Koffer. Und das war's. Das kann ihnen passieren, weil es ist nicht gesagt, dass ihr Partner oder ihre Partnerin damit überhaupt umgehen kann.
Untreue und ihre Folgen. SWR1 Leute mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel. SWR1 Leute mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel. Man soll offen miteinander sein, Konflikte austragen, an der Beziehung arbeiten. Das sind so gängige Dinge, die Therapeutenpaaren immer gerne auf den Weg geben.
Diskutieren vor allen Dingen, heftig diskutieren.
Genau.
Ja.
Sie beschreiten einen ganz anderen Weg und schauen eher darauf, was glückliche Paare richtig machen. So heißt ja auch Ihr gleichnamiger Bestseller. Was macht Sie denn so skeptisch gegenüber den herkömmlichen Ansätzen?
Also um mal zu verstehen, woher die so entstanden sind, ist es vielleicht ganz gut, diese erste Paartherapie, die in den 60er Jahren mal entwickelt wurde, ein bisschen zu beschreiben von Dr. Bach, einem Amerikaner. Da bekamen Paare so lange Knüppel in die Hand, die waren dann aber aus Schaumstoff, ja, und mit diesen Baseballschlägern aus Schaumstoff mussten die sich dann dem anderen auf den Kopf hauen. Und das sollte dann so eine Art Katharsis geben und danach sollte es denen besser gehen. Noch heute gibt es Paarberatungen und Paartherapeuten, die wollen nichts anderes, als dass die Paare sich mal ordentlich die Meinung sagen. Dadurch wird aber nichts besser. Also diese Idee, dass durch Diskussion und lange Diskussion und Paararbeit eine Beziehung besser wird, die kommt so aus den 70er Jahren und ich hoffe, dass sie jetzt endlich mal zu Ende geht. Diskussionen bringen oft gar nichts. In der Partnerschaft hilft es schon deshalb nicht zu diskutieren, weil über 70% der Probleme, die Paare besprechen, gar nicht lösbar sind. Das sind nämlich ewige Probleme, wie der amerikanische Paarforscher John Gottman dazu sagt, weil die sich aus dem Charakter der Beteiligten ergeben oder aus den Werten und Zielen, die sie haben. 72% der Zeit, die ein Paar diskutiert, diskutiert es um Dinge, die gar nicht lösbar sind.
Das finde ich ja ziemlich frustrierend.
Eigentlich ist es frustrierend, könnte man so denken. Aber wenn man weiß, dass das so ist, dann weiß man, dass man mit Punkten, wo der andere einfach anders ist, ja, anders umgehen muss. Man darf nicht versuchen, ihn zu überzeugen, dass er anders sein muss. Das ergibt keinen Sinn. Also wenn einer sehr ordentlich ist und einer sehr unordentlich, dann ergibt es keinen Sinn, dass einer von diesen beiden irgendwann anfängt, den anderen davon überzeugen zu wollen, dass er sich ändern muss. Das ist nicht möglich. Was sich ändern lässt, ist ein Teil des Verhaltens. Und was sich ändern lässt, ist die Frage, wie gehen wir damit um, dass einer ganz anders ist als der andere. Am besten hilft in jedem Fall Humor. Das ist klar. Ja, also nicht sich in Graben kämpfen, jetzt darum streiten, wie viel Ordnung brauchen wir. Nein, man muss eine Lösung finden, die funktioniert, die dauerhaft funktioniert. Also wie viel Ordnung und wie viel Chaos klappt denn in unserer Partnerschaft? Das wäre sozusagen die realistische Herangehensweise. Aber eine Lösung im eigentlichen Sinne gibt es für dieses Problem zum Beispiel gar nicht. Die bleiben ewig, so wie sie sind. Dieser charakterliche Festlegung haben wir uns nicht ausgesucht, so sind wir nun mal und so bleiben wir auch. Die streiten sich noch zur goldenen Hochzeit über die gleichen Dinge.
Muss man denn den anderen unbedingt so nehmen, wie er ist? Oder darf man nicht zumindest ein bisschen umerziehen?
Oh ja, ein bisschen umerziehen finde ich immer ganz in Ordnung. Es fragt sich nur, wie. Und die Hauptstrategie beim Umerziehen, die wir so drauf haben, heißt: Ich bin im Recht, sieh das endlich ein, ja, und ändere dich sofort. Diese drei Sätze funktionieren nicht, weil erstens bin ich nicht im Recht, sondern tu es bitte mir zuliebe. Also der Ordentlichere ist nicht im Recht, sondern er möchte, dass der Unordentlichere ihm zuliebe. Mehr ist nicht. Das ihm zuliebe oder tu es bitte, die Bitte, der Wunsch, das sind sozusagen die goldenen Wege. Ja, also da kommen wir uns nicht ins Gehege, da rennen wir oft sogar offene Türen eine an. Ach so, das würde dich glücklich machen, aber gerne. Wenn wir ihm erklären, dass er falsch ist, dann sagt er, nee, ich bin gern so, wie ich bin und hält dagegen. Also höfliche Form, den anderen zu bitten, etwas zu ändern, das hilft. Und nicht ändern, weil ich im Recht bin, sondern weil deine Art, es zu tun, für mich nicht ganz so angenehm ist. Punkt. Dazu dürfen wir ja stehen.
Also ehrlich die Meinung sagen, aber diplomatisch bleiben und nicht verletzen. SWR1 Leute mit dem Single- und Paarberater Christian Thiel. Und was Paare, die in einer glücklichen Beziehung leben, sonst noch richtig machen, darüber sprechen wir gleich. Sie hören SWR1 Rheinland-Pfalz in Leute zu Gast, der Single- und Paarberater Christian Thiel. Was glückliche Paare richtig machen, so heißt Ihr Bestseller, Herr Thiel. Was machen die denn alles richtig?
Oh, die machen eine Menge richtig und die machen auch eine Menge Sachen, von denen Paarberater und Paartherapeuten keine Ahnung haben, weil Paarberater und Paartherapeuten kriegen glückliche Paare ja nie zu sehen. Deshalb ist es ja so schön, dass der gute John Gottman, den ich so gern zitiere, also der amerikanische Paarforscher, der berühmteste Paarforscher der Welt, dass der in seinen Forschungen dann mal alle eingeladen hat, zu ihm zu kommen und die dann untersucht hat, die Glücklichen, die weniger Glücklichen, die Unglücklichen, und dann kann man sich mal die Unterschiede ansehen. Glückliche Paare wenden sich einander viel, viel häufiger zu. Glückliche Paare reden gerne miteinander. Glückliche Paare teilen das, was sie am Tag erlebt haben. Wir wissen aus der Forschung, das wichtigste Gespräch, das Sie überhaupt führen können und müssen, ist das Gespräch über den Tag. Jeder erzählt, was er erlebt hat. Also abends unbedingt noch diese Serie gucken und jene Sendung oder am Computer sitzen, völlig einerlei, können Sie alles sein lassen, hilft Ihrer Partnerschaft nicht weiter. Aber wenn Sie abends nicht darüber reden, wie Ihr Tag war und nicht erzählen, was Sie erlebt haben, dann geht Ihre Partnerschaft einen schwierigen Weg. Und für dieses Gespräch über den Tag gibt es eine Regel, die gemeinhin sehr häufig verletzt wird. Und diese Regel heißt: keine Kritik. Niemals. Sie stellen sich immer auf die Seite ihres Partners oder ihrer Partnerin. Einerlei, was passiert ist. Sie geben auch keinen klugen Rat, wie er es hätte besser machen können. Ich finde das immer so seltsam, wenn man diese Bücher nimmt hier. Die kommen die Männer vom Mars, ne? Und die Frauen kommen...
Von der Venus.
Ah, von der Venus. So war das doch. Ja. Und die Männer wollen ja gerne einen Ratschlag. Sage ich dann immer, wenn ich so Vorträge mache, sagen Sie mal, ist hier eine Frau, die es mal versucht hat, wenn der Mann noch von der Arbeit kommt und es war richtig schlimm, ja, mit einem Rat ihm weiterzuhelfen? Alle Frauen schütteln sofort den Kopf und sagen, nein, niemals. Ich sage, ja, was muss man denn tun? Und dann machen die dann so Bewegungen wie über die Schultern streichen. Ja, genau, natürlich. Also wenn ein Mann von der Arbeit kommt und es war Mist, es war wirklich anstrengend, dann möchte er, dass seine Frau ihm über die Schultern streicht und mehr oder weniger nichts weiter tut, als zu sagen, armer Schatz. Das wollen die Frauen aber auch. Ja, deshalb... Waren nicht immer alle Männer davor, mit klugen Ratschlägen um die Ecke zu kommen. Das will auch eine Frau nicht hören. Wozu denn? Wir wollen eigentlich nichts anderes als mit dem anderen unser Leben teilen. Wenn Kritik kommt, wenn Ratschläge kommen, dann versiegt das Gespräch über den Tag. Die Frauen fangen an, nur noch mit ihren Freundinnen darüber zu reden, weil mit dem Mann geht's ja nicht. Und damit kommt der Spaltkeil in die Partnerschaft. Der Mann ist nicht mehr in dem Maße für die Frau da, wie es für eine Partnerschaft nötig ist.
Was ist denn mit Lob statt Kritik?
Ah, Lob ist immer.
Berühmten Kompliment.
Ja, naja, also Lob, man sagt ja, Lob verleiht Flügel. In der Kindererziehung wird das so gerne gesagt und trotzdem wird es von wenigen Eltern angewandt. Lob funktioniert sehr gut in der Kindererziehung, aber auch in der Partnerschaft. Also je öfter man sagt, was einem gut gefällt, desto öfter bekommt man es ja. Es tut dem anderen gut. Er hört es gerne, aber man verstärkt das Verhalten auch. Und das wird viel zu selten heute so im Blick behalten. Ich sage immer, es gibt so tolle Bücher über Hundeerziehung. Ja? Moderne Hundeerziehung besteht ja aus Lob, nur noch aus Lob.
Leckerli, genau.
Ja, Leckerli. Ja? Früher wurden Hunde geschlagen, wenn sie was falsch machten. Aber der einzige Ort, wo heute wirklich noch massiv geschlagen wird, meistens mit Worten zugeschlagen wird und geglaubt wird, dadurch könne man den Partner verändern, das ist die Partnerschaft. Eigentlich eine Katastrophe. Also auch da müssen wir viel mehr, ja, Leckerli ist jetzt irgendwie ein bisschen, ja, aber jedenfalls mit Anerkennung, mit Lob, mit Zuwendung arbeiten, um dem anderen zu signalisieren, ach, das tut mir gut, das du. Und damit verstärken wir das Verhalten. Das läuft super.
Eine Frage zum Schluss, Hatti. Glauben Sie an die große Liebe?
Nein, ich glaube nicht an die große Liebe. Ich glaube daran, dass jede Liebe auf die Welt gekommen ist, um eine große zu werden. Aber die eine große Liebe und ja, die unser Leben erfüllt und die unser Ein und Alles ist, nein, daran glaube ich in der Tat nicht.
Aber wenn aus der anfänglichen Liebe dann doch eine große wird, ist es schon schön. Ne?
Liebe wächst mit der Zeit. Ja, aber da muss man was für tun. Man muss füreinander da sein. Das gilt für alle soziale Beziehungen, ja, Freundschaften, das Verhältnis zu den Kindern, aber eben auch in der Ehe. Es reicht nicht Hollywood hoch 10, ja, Gefühle und wir sind verliebt. Wir müssen dauerhaft füreinander da sein. Dann hält die Liebe.
Herr Thiel, ich habe noch ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal in meine Tasche. Ich habe nämlich ein Buch des ehemaligen Mainzer Stadtschreibers für Sie, Hans-Josef Ortay. Und dieses Buch heißt Die große Liebe. Da geht es nämlich darum, wie eine Liebe ständig wächst. Ist auch überhaupt nicht kitschig, keine verklärende Romantik, sondern ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch über die Liebe.
Ich bedanke mich.
Ja, ein schönes Geschenk. Ich bedanke mich bei Ihnen und herzlichen Dank, dass Sie hier waren und Zeit für Leute hatten.